Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie klingt es, wenn das Filmbild zerstört wird? Das ist ein Ausschnitt aus einem der bekanntesten Experimentalfilme Deutschlands, Rohfilm von 1968 von Wilhelm Hein und Birgit Hein. Ein Film, der keine Geschichte erzählt, sondern der Bilder untersucht, das Medium Film untersucht. Was passiert mit dem Film, mit den Bildern, wenn man sie zerschneidet und zerhackt? Das ist ein physisches Erlebnis, wenn man den schaut, so hieß es damals, als der Film rausgekommen ist. Das war 68. Wilhelm Hein wurde zu einem der wichtigsten Experimentalfilmer Deutschlands. Jetzt ist Wilhelm Hein gestorben und wir schauen auf sein Werk zurück, hier in einer halben Stunde im Kompressor. Und gleich sprechen wir aber erstmal über das neue Trikot der DFB-Nationalmannschaft. Das sieht nämlich aus wie 1974. Wie das heute wirkt, fragen wir gleich eine Modeexpertin. Der DFB, der Deutsche Fußballbund, der feiert in diesem Jahr 125-jähriges Jubiläum, wurde 1900 gegründet in einer Kneipe in Leipzig. Und zu diesem Jubiläum bekommt die Nationalmannschaft der Herren jetzt ein neues Trikot. Das soll an gute alte Zeiten erinnern und erscheint im Retro-Look. Sieht ziemlich minimalistisch aus, fast ganz weiß mit ein paar wenigen schwarzen Elementen. Ganz so wie 1974, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Und in dem Werbevideo zu diesem neuen Trikot, da heißt es, das ist aus dem Stoff der Legenden.
Hallo?
Du, Thomas.
Rudi, servus.
Hey. Die Jubiläumstrikots sind fertig, oder?
Ja, die kommen sofort.
Alle mal aufgepasst. Sonderauftrag.
Das Jubiläumstrikot, da brauchen wir einen Stoff aus Legenden.
Ja, da sieht man, wie das Trikot gemacht wird in diesem Video. Und zwei Legenden sind da auch zu hören. Rudi Völler, Thomas Müller und viele andere Fußballpromis auch zu sehen in diesem Video. Was diese Retro-Idee über den DFB aussagt und ob das ein gelungenes Trikot ist, das kann uns jetzt die Modeexpertin und Professorin für Modejournalismus Diana Weiß sagen. Erstmal, Diana, in deinen Worten, wie sieht dieses Trikot aus?
Es sieht auf den ersten Blick sehr schlicht aus. Also Retro ist ja so der Begriff, mit dem es auch verkauft wird. Es ist halt so angelehnt an das Design der Trikots 1974. Und so wirkt es aus. Also es ist eher schlicht. Es ist schwarz-weiß gehalten, das Spielertrikot. Weiß mit so schwarzen Bündchen. Und die Bündchen am Ärmel und oben am Hals sind auch so relativ dick und klobig. Das ist auch so dieses Retro-Feeling daran. Dann hat es so ein aufgesticktes Logo an der Seite. Und wenn man dann näher hinguckt, ist es dann ein bisschen aufwendiger gemacht, das ist nämlich aus so einem speziellen Stoff, das heißt so Nadelstreifenstoff und das changiert so ein bisschen, dann erkennt man dann so feine Streifen und man erkennt dann auch unter diesem aufgestickten Logo auch nochmal so quasi so ein in das Material eingewirktes, darunterliegendes Logo mit dem Adler. Und besonders hübsch finde ich ja das Torwart-Trikot, das ist nämlich in so Himmelblau auf mit Schwarz.
Du hast gerade gesagt, das ist angelehnt an das alte Trikot, aber wenn du das so beschreibst und auch wenn ich das so sehe, dann frage ich mich, ist das wirklich nur angelehnt oder ist es eine 1:1 Kopie des Originals von 1974?
Da müsste ich jetzt genauer wissen, wie das 74 aussah. Ich glaube, es ist schon technisch etwas anders gemacht. Also ich glaube, man muss sagen, es ist angelehnt. Es sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, aber ich glaube, es ist die Raffinesse zeigt sich so ein bisschen auf den zweiten Blick daran.
Also auf jeden Fall ist klar, der DFB setzt da voll auf Retro, will aussehen wie in den 70ern. Und natürlich, das weckt auch bei mir irgendwie Erinnerungen an früher. Und ein bisschen habe ich aber auch das Gefühl, oh, das passt nicht so richtig in diese Zeit. Wenn ich das sehe, diese Trikots, dann denke ich, ah, irgendwas stimmt da nicht. Wieso setzt der DFB da so sehr auf diese alte Zeit?
Na, ich glaube, Retro liegt ja sowieso im Trend. Also so Vintage liegt im Trend, so eine Retro-Optik liegt im Trend. Jetzt für eine gewisse Generation sind es dann tatsächlich Erinnerungen, die aufgerufen werden. Schöne Erinnerungen, harmlose Erinnerungen, die tun niemandem weh. Und glaube ich, auch für Jüngere ist es so eine Ästhetik, die sie einfach ganz cool finden. Es funktioniert gut, weil es tatsächlich dem DFB irgendwie gelingt, damit so ein gutes Gefühl aufzurufen, ohne jetzt sich an so ein Heldenpaar und an so Siegestaumel und solche Szenen dann zu zeigen. Das kommt dann nämlich überhaupt nicht vor. Eher ist das alles so ein bisschen piefig, so sehr betulich, auch durchaus selbstironisch inszeniert.
Genau, also auch in diesem Video, ne, wo mit dem das Trikot jetzt ja gerade präsentiert wird. So ein relativ langes Video, wo man so sieht, was für Zutaten sozusagen da so reinkommen in dieses Trikot. Beschreib mal dieses Video, was ist das für eins?
Ja, also es ist eben so sehr ironisch gemacht. Es fängt an irgendwie mit Rudi Völler, den sieht man zuerst nicht, weil er sitzt dann, liest eigentlich so ein altes Kicker-Magazin, wo er dann selber noch in einer jüngeren Variante auf dem Cover ist. Dann nimmt er das Magazin weg, dann sieht man eben Rudi Völler jetzt, das ist schon ein älterer Herr, ist ne, mit weißem Haar und Brille. Und dann geht es eben darum, ach, was könnte jetzt das neue Trikot sein? Dann telefoniert er mit so einem alten Telefon mit Wählscheibe und es wird dann eben inszeniert wie in so einer ganz alten Fabrik. Man fühlt sich halt auch so wie in den 70er Jahren, alles sind so alte Maschinen und so alte Knöpfe und die ganzen Fußballstars sind eben nicht so diese strahlenden Helden, sondern die laufen da als so Angestellte in so weißen Kitteln irgendwie rum, in so einer Art Wäscherei und gucken eben so verschiedene Trikots an, die schon mal getragen wurden. Dann gibt es dann eben so kleine Insider-Jokes, warum jetzt welches nicht so gut geeignet ist oder wer welches gut findet oder auch nicht und entscheiden sich dann eben am Ende für dieses.
Und zum Schluss kriegt ja dann Florian Wirtz, junger Nationalspieler, dieses Trikot in die Hand, zieht sich's an und sagt, sieht ziemlich legendär aus. Und ich finde auch, das klingt so ein bisschen selbstironisch fast. Man weiß gar nicht, muss man das wirklich cool finden oder nicht? Was würdest du denn sagen? Hat das Trikot insgesamt Charme? Ist es insgesamt eine gute Idee? Das kostet doch immerhin über 100 Euro.
Ja, kostet über 100 Euro. Ich finde es ganz gut. Es gibt dazu noch so eine Culture Wear Kollektion von Adidas. Es gibt einmal dieses Video und ich war es gerade auch auf der Seite. Und da gibt es so ein ganz gutes Styling, finde ich, von Thomas Müller und Manuel Neuer sind so die Models. Und die sind so ganz auf so Retro-70s gestylt. Also man sieht dann Thomas Müller in so einer Schlaghose an und Manuel Neuer mit so einer getönten Sonnenbrille und so Lederslipperschuhen. Also ich finde das ganz cool. Ich glaube, das ist nichts, was die privat wirklich gerne anziehen würden, aber das ist schon gelungen. Also ich glaube, ja, tatsächlich, es gab ja auch schon letztes Jahr diesen Bloke-Core-Trend, ausgelöst durch die EM. Also Bloke ist so ein britischer Fußballfan, so eine Sozialfigur und es gibt auch einen Riesenhype im Sammeln von Vintage-Trikots und sogar Leute, die eben gar nicht sich wirklich für Fußball interessieren, tragen jetzt gerne diese Vintage-Fußball-Trikots und da glaube ich schon, dass es eben sich so ganz gut einfügt in so einen allgemeinen Trend und in so eine Ästhetik, die sowieso gerade angesagt ist. Und eben, dass sie sich so ein bisschen zurücknehmen als DFB und jetzt nicht so Siegesbilder zeigen, sondern eher so das so ein bisschen auf dieses Betuliche und Selbstironische setzen, funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Also ich denke, ja, es ist eine gute Kampagne.
Das sagt die Modeexpertin und Professorin für Modejournalismus Diana Weiß über dieses neue Trikot der DFB-Nationalmannschaft, übrigens der Männer und der Frauen. Bei beiden kommt dieses neue Trikot zum Einsatz, bei den Frauen im April und übermorgen zum ersten Mal auf dem Platz zu sehen bei dem Spiel der Männer, Deutschland gegen Italien, im Viertelfinalspiel der UEFA Nations League. Da wird es um Sport gehen, aber ziemlich sicher auch dann um Mode. Wer sich mit den Spuren des Kolonialismus befassen möchte, wer zum Beispiel mehr über Orientalismus verstehen möchte, über aktuelle Stereotypen, der kann sich beispielsweise die Türkenstraße in München anschauen. Die albanisch-deutsche Künstlerin Anna Ehrenstein, die hat genau das gemacht in einem neuen Projekt. Anna Ehrenstein ist Medienkünstlerin, arbeitet mit Foto, mit Video, aber auch mit postfotografischen Installationen. Sie ist die jüngste Professorin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und sie zeigt jetzt in München in der Villa Stuck ihre neueste Ausstellung, die heißt Fully Automated Orientalism und für die hat sie sich unter anderem eben auch mit der Türkenstraße in München befasst, hat dort mit Jugendlichen gearbeitet, mit dem Rapper Osiris 33 und was bei dieser Zusammenarbeit genau entsteht, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Anna Ehrenstein.
Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast.
Wir sprechen gleich über Ihr Projekt zur Türkenstraße in München, aber erstmal vielleicht nochmal kurz allgemeiner der Titel zu Ihrer Ausstellung Fully Automated Orientalism, also vollautomatisierter Orientalismus. Was bedeutet das? Worum geht es Ihnen da?
Naja, der Titel ist eine Anspielung auf Fully Automated Luxury Communism und das war quasi die Idee, dass uns Automatisierung von Arbeit befreien könnte. Und ich beschäftige mich in dieser Ausstellung quasi mit einer ähnlichen Zeit, mit einer Utopie von dem, was gerade ist, von dem, was gerade sein könnte, jedoch mit einer Automatisierung von Stereotypen. Also ich frage mich, wie Orientalismus laut Said eine Entwicklung des westlichen Blicks auf den sogenannten Orient, welches seit dem Mittelalter bis ja heutzutage unsere geopolitische Weltordnung strukturiert. Wie wird das eigentlich über historische Phänomene ins Jetzt getragen? Was für Rollen spielen Mediarchien dabei, Algorithmen, unser Fernsehen, all die Dinge, die uns Realität bilden lassen.
Und Straßennamen gehören dann da natürlich auch mit dazu. Sie haben sich mit der Türkenstraße in München befasst. Was war denn da Ihre Grundidee? Warum genau die Türkenstraße?
Die Türkenstraße war quasi der Aufhänger. Es gibt ja in vielen Städten in Deutschland Orte, die Türkenstraße heißen. Und ich bin an der Pinakothek der Moderne vorbeigelaufen, die in der Türkenstraße ist. Und war so, wow, okay, ich schaue mir hier eine Ausstellung an. Und die Ausstellung der Moderne basiert auf einer Straße, die Türkenstraße heißt. Woher kommt dieser Begriff? Oft ist es ja ziemlich kontextlos. Und in München gab es das Gerücht, dass es Kriegsgefangene aus der Türkei gebaut hätten, die Straße. Mhm. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, das war gar nicht diese Straße, die so durch Gefangene gebaut wurde, aber man fragt sich halt trotzdem, was bedeuten diese Überbleibsel für migrantisierte Communities, die in Deutschland leben? Und die Türkenstraße war dann quasi der Aufhänger. Der Rapper Osiris 33, der auch unter dem bürgerlichen Namen Leonidas Emre Pakan auf Netflix, ich glaube nächste Woche die Hauptrolle von How to Sell Drugs Fast Online spielt und auch viel Schauspiel macht, hat mit mir letztes Jahr schon Videoarbeit gemacht. Und auf dieser Videoarbeit beruht partizipative Workshops, denn wir wollen uns mit zeitgenössischem Orientalismus, mit Ideen von, was ist eigentlich eine gute Gesellschaft, wie kann man eine Gesellschaft antirassistisch gestalten, auseinandersetzen. Und das können wir natürlich nicht alleine machen, sondern da brauchen wir die Jugend und die Community für.
Und deshalb haben Sie da eben auch mit so vielen Menschen zusammengearbeitet, mit Osiris 33, aber auch mit Jugendlichen. Sie haben, wenn ich richtig weiß, einen Workshop gegeben mit Jugendlichen, um deren Perspektiven damit reinzunehmen. Was hat Sie gereizt an deren Perspektiven?
Ein Museum ist ja manchmal so ein ziemlich weißer alter Kasten mit klaren Wänden und interessiert das eigentlich Jugendliche? Fühlen die sich da wiedergespiegelt? Wie stellt sich die Zukunft Deutschlands eigentlich unser Miteinander vor? Und das war total spannend. Wir haben den Workshop an 2 Tagen während der Opening durchgeführt und wir sind zum Beispiel das Konzept des deutsch-jüdischen Autors Max Czollek durchgegangen, der Desintegration, also der Idee, dass man eigentlich nicht seine Kultur loswerden muss, um Teil der deutschen Gesellschaft zu werden, sondern man kann sich auch desintegrieren und trotzdem ein wertvoller Teil sein, indem man sich zum Beispiel auf gemeinsame Werte eignet, statt jetzt sich auf gemeinsames Essen zu eignen, sagen wir es mal so. Und einer unserer Jugendlichen hat gesagt, er findet es total toll, er müsste aber sich sehr gut vorstellen, was man dann machen kann, damit sich eine Gesellschaft nicht fragmentiert. Ein anderer Jugendlicher meinte, es wäre doch viel respektvoller, wenn seine Mitschüler in der Schule einen Gebetsraum hätten, wenn sie muslimisch sind und nicht auf dem Boden im Flur beten müssen. Also es war total spannend zu sehen, was für Zukunftskonzeptionen von jungen Menschen dabei rauskommen.
Und da haben Sie dann eben auch mit dem Rapper Osiris 33 zusammengearbeitet. Wieso war Ihnen das so wichtig, diese Rap, diese Musikstimme noch mit reinzunehmen?
Ja, also erstmal ist es, glaube ich, so, dass Rap einfach in meinem Leben eine große Rolle spielt, in der Community, in der ich aufgewachsen bin, eine große Rolle spielt und in meiner künstlerischen Praxis gibt es eigentlich viele Methoden, die aus der Rap-Musik kommen oder die eigentlich aus der schwarzen Kultur und dem Negritude-Movement kommen. In meinen Arbeiten sieht man, dass ich viel mit Klischees spiele. Und es gab in den 1920ern, 30ern in den USA schon die Idee, dass man die Klischees, die einem von einer dominanten Gesellschaft aufersetzt werden, überspitzt als künstlerische Methode. Und das macht Rap-Musik natürlich auch. Also Bushido oder Hafti sind eigentlich ganz liebe Jungs. Die machen halt ein Riesendrama aus den Klischees, die denen quasi von der Gesellschaft auferlegt werden. Und es ist natürlich auf der einen Seite, es ist eine künstlerische oder auch eine feministische Tradition. Ne? Man hat in den letzten Jahren die Slutwalks gesehen zum Beispiel, wo Frauen sich selbst als Schlampen bezeichnen, um eigentlich gegen Slut-Shaming vorzugehen. Das heißt, einmal ist das eine Methode, die in meiner eigenen Praxis wichtig ist. Zweitens öffnet das natürlich auch ein anderes Publikum. In Deutschland ist es ja vor allen Dingen so, dass unsere Häuser aus Steuern getragen werden. Das heißt, unsere Häuser müssen auch die Interessen von denen vertreten, die eigentlich so ein Stadtbild ausmachen. Und Hip-Hop zum Beispiel eröffnet mir ein anderes Publikum als jetzt vielleicht das klassische bildungsbürgerliche Publikum, was generell in Museen abhängt und aber auch ein Publikum, was genauso in Museen sein möchte.
Das sind sehr viele Perspektiven, die da zusammenkommen bei Ihnen, sehr viele verschiedene Menschen, die dann auch dran beteiligt sind. Wie arbeiten Sie daran, dass dann am Ende doch so ein kohärentes Werk entsteht und was ja auch am Ende Ihr Werk ist? Also Sie sind ja die Künstlerin, unter deren Namen diese Ausstellung und dieses Werk zu sehen ist. Wie gehen Sie damit um, dieses Kollektive und dann doch eben ein Werk, eine Künstlerin?
Wissen Sie, ich glaube, die meisten Künstler arbeiten eigentlich so und wir haben eine lange Tradition in der Kunst, in der eine Unsichtbarkeitmachung von Stimmen passiert. Die meisten Solo-Ausstellungen haben 60 Leute, die an denen arbeiten. Und im Endeffekt glaube ich auch nicht, dass Hierarchien an sich was Schlechtes sind. Ich glaube nur, sie müssen fluider sein. Das heißt, im Endeffekt ist es wichtig, dass überall, wo jemand mitgearbeitet hat, sein Name sichtbar gemacht wird, dass die Personen Mitbestimmungsrecht haben, dass ich nicht nur bin, zum Beispiel in der Videoarbeit Passdeutscher, die Leonidas Emre Parkan Osiris letztes Jahr mit mir gemacht hat, die auch in der Ausstellung zu sehen ist. Da hat Osiris sich gewünscht, dass sein Kamera-Editing-Team, mit dem er sonst seine Musikvideos macht, unsere Videoarbeit editet. Und ich edite sonst immer meine Arbeiten. Es fühlt sich so an, wie wenn man als Maler den Pinsel aus der Hand gibt. Mhm. Aber wenn es sein Wunsch ist, dann mache ich das natürlich und dann bin ich im Endeffekt überrascht, wie geil das geworden ist. Und ich glaube, diese kleinen Schritte, die sind einfach wichtig, um die Leute, die mit mir zu arbeiten, nicht unsichtbar zu machen, so wie man das eigentlich früher in der Kunst gemacht hat oder im Fernsehen oder beim Film, sondern um ein bisschen mit diesen Hierarchien zu brechen.
Hm. Kommen wir nochmal zur Türkenstraße. Sie haben da gearbeitet und ich glaube, diese Arbeit, die da aus dem Workshop entstanden ist, die ist gerade noch am Entstehen. Können Sie uns ein bisschen sagen, was entsteht denn da für eine Arbeit? Also was ist am Ende zu sehen zu der Türkenstraße in München?
Das sind kleine Acting-Übungen, das wird so ein Hybrid sein. Die Türkenstraße läuft in einer Split-Screen, also in einer Installation mit zwei Screens in einem Raum. Auf der rechten Seite läuft die Arbeit Passdeutscher, die eine alternative Nationalhymne für Deutschland ist. Und auf der linken Seite läuft dann die Türkenstraße, die sich über Texte mit der Türkenstraße in München, aber auch mit Integration, mit gesellschaftlichem Zusammenleben, mit Polizeigewalt, mit Antirassismus, mit der Frage, wie gehen wir eigentlich, wenn der Klimawandel weitergeht, mit Migration um, also mit ganz vielen Fragen durch kleine Texte und durch Schauspielübungen mit den Jugendlichen aus dem Workshop auseinandersetzen wird. Und genau, die ist gerade im Editing. Mhm. Und sobald es geeditet wird, gerade steht noch in der Ausstellung auf dem linken Screen Türkenstraße coming soon, dann wird da die Videoarbeit eingesetzt werden. Mhm.
Die Künstlerin Anna Ehrenstein über ihre Kunst und über ihre Ausstellung Fully Automated Orientalism, wo dann eben auch ihre Arbeit zur Türkenstraße in München zu sehen sein wird. Die Ausstellung, die läuft seit Samstag und ist noch zu sehen bis zum 11. Mai in München in der Villa Stuck. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der schwedische Polar Music Prize ist einer der prestigeträchtigsten Musikpreise der Welt. In diesem Jahr zählt die Rockband Queen zu den Preisträgern. Die Musiker aus Großbritannien werden zusammen mit der US-Jazz-Legende Herbie Hancock und der kanadischen Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan geehrt. Das gaben die Organisatoren in Stockholm bekannt. Der vom ehemaligen ABBA-Manager Stig Andersson gestiftete Preis würdigt herausragende Leistungen in der populären und der klassischen Musik. Wegen seiner Bedeutung und des Vergabeorts wird der Polar Music Prize auch manchmal Nobelpreis für Musik genannt. Die Gewinner erhalten umgerechnet etwa 90.000 Euro. Der neue Literaturpreis DAR soll Literatur in russischer Sprache fördern, egal wo sie veröffentlicht wird. Jetzt geht die Auswahl in die letzte Phase. Die Shortlist steht schon. Wie wichtig dieser Preis ist, betonte der im Schweizer Exil lebende russische Bestsellerautor Michail Schischkin, der den Preis mitinitiiert hat. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur, es gehe darum, in Zeiten des Krieges die Würde der russischen Sprache zu retten.
Denn Putin und seine Henker haben die russische Sprache als Geisel genommen. Und jeder Krieg endet irgendwann. Und dieser Krieg wird auch zu Ende sein. Und zwischen Russland und der Ukraine und eigentlich der ganzen kulturellen Welt entstand solch ein Graben, gefüllt mit Blut, Hass, Tod. Und irgendwann muss man über diesen Graben Brücke bauen. Und diese Brücke werden nicht die Politiker bauen, sondern Kulturschaffende, Künstler, Schriftsteller, Dichter, Musiker. Und für diese Brücke muss man die Würde der russischen Sprache behalten und schon jetzt an dieser Brücke arbeiten.
Sagt der Schriftsteller Michail Schischkin. 12 Autorinnen und Autoren stehen auf der Shortlist des DAR-Literaturpreises, der von einem neu gegründeten Verein vergeben wird. Unter den Nominierten sind auch Autoren aus der Ukraine, Belarus und Kasachstan. Voraussetzung ist, dass das Buch auf Russisch geschrieben ist. Der Hauptpreis besteht darin, dass das Buch in westeuropäische Sprachen übersetzt wird. Die New Yorker Freiheitsstatue solle an Frankreich zurückgegeben werden. Das forderte gestern ein französischer Europaabgeordneter. Seine Begründung, die USA seien auf die Seite der Tyrannen gewechselt. Das Weiße Haus hat inzwischen darauf reagiert. Eine Sprecherin sagte, die Franzosen sollten den Vereinigten Staaten dankbar sein, dass sie heute kein Deutsch sprechen. Damit spielte sie darauf an, dass Frankreich auch mit Hilfe der USA von der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg befreit worden war. Die Freiheitsstatue kam Ende des 19. Jahrhunderts als Geschenk Frankreichs in die USA. Anlass war die 100-Jahr-Feier der Unabhängigkeitserklärung, mit der sich die damaligen britischen Kolonien in Nordamerika vom Mutterland lösten. Die 46 Meter hohe Kupferstatue verkörperte für Millionen von Einwanderern die Hoffnung auf ein besseres Leben.
Wir sprechen jetzt über die Möglichkeiten des Mediums Film. In den 60ern, als viele junge Filmemacher in Deutschland immer noch Erzählfilme gedreht haben, da hatte Wilhelm Hein andere Filmideen, radikalere Filmideen. Ihm ging es nicht ums Erzählen, sondern um Bilder und um offene Formen, wie zum Beispiel in dem Film Rohfilm, den er 1968 zusammen mit seiner Partnerin Birgit Hein gemacht hat. Das ist ein Film, in dem der Film auseinandergenommen wird. Da wird das physische Bild zerstört. Das ist eine Attacke auf das Zelluloid, auf das Filmmedium. Und damit ist Wilhelm Hein weltbekannt geworden und mit seinen vielen anderen Filmarbeiten, die er im Laufe der letzten Jahrzehnte gedreht hat. Jetzt ist Wilhelm Hein gestorben im Alter von 85 Jahren. Was seine Arbeit genau ausgezeichnet hat, was er hinterlässt, bespreche ich jetzt mit dem Professor für Filmwissenschaft Marc Siegel von der Uni Mainz, der sich viel mit Wilhelm Hein befasst hat und den auch persönlich gekannt hat. Hallo Herr Siegel.
Herzlichen Dank. Ich freue mich über Wilhelm Hein zu sprechen.
Wilhelm Hein gilt ja als einer der ersten, einer der wichtigsten Experimentalfilmer in Deutschland. Was hat seine Arbeit denn insgesamt so besonders gemacht?
Ach, er hat eine vielfältige Arbeit geschaffen, Wilhelm Hein. Er hat zuerst zur Zeit des Aufbruchs des europäischen Underground-Films Ende der 60er Jahre zusammen mit seiner damaligen Ehefrau Birgit Hein hat er ein Werk geschaffen von formaler Integrität, Komplexität, von handwerklicher Auseinandersetzung mit dem Filmmaterial und von einer Auseinandersetzung mit der Wahrnehmungsästhetik von Film, Bewegtbilder, hat er sich damit geprägt. Und Wilhelm Hein würde ich aber nicht reduzieren als Filmemacher, weil er fing eigentlich als Künstler an, schon in den 50er Jahren. Als Maler fing er an, als Maler von abstrakten Bildern. Und in seinen letzten Jahren kehrte er zurück zu der Malerei. Und ich glaube, diese tiefe Auseinandersetzung mit verschiedenen Künsten zeichnet Wilhelm Heins Arbeit aus.
Wir können gleich auch nochmal über die Malerei sprechen, aber bleiben wir mal beim Film. Dieser Film Rohfilm, der ja einer seiner bekanntesten Arbeiten ist von 1968. Wie würden Sie das beschreiben? Was war das für ein Film? Der hat ja den Film bearbeitet, hat ihn quasi zerstört. Inwiefern war das so wegweisend?
Ja, das ist, Rohfilm ist ein bahnbrechender Film. Das ist ein Film, was Wilhelm Hein zusammen mit Birgit Hein gemacht hat unter ihrem Arbeitsnamen W plus B Hein. Und das ist wirklich, finde ich, so einer der besten 68er Filme, weil es ist eine totale Zerstörung von aller Bedeutung, wenn man will, von aller Repräsentation. Sie haben Fragmente von Filmmaterial, sie haben Zigaretten, sie haben verschiedene Dinge, Schmutz auf dem Filmmaterial geklebt und das durch einen Projektor vorgeführt und wieder abgefilmt. Sie haben so Film durch verschiedene Bearbeitungsprozesse geführt und ihr Ziel, es gab Bilder, die man gesehen hat, man sieht dann Wilhelm Hein einmal, man sieht den Kölner Dom, aber es erzählt keine Geschichte, es zerstört alle Fähigkeiten von Zuschauenden, eine Geschichte aus dem Film zu kriegen, eine Illusion. Mhm. Und stattdessen ist man mit dem reinen Material, den reinen Energie des fluiden filmischen Material konfrontiert. Gab und das, glaube ich, ja, ist ein Grund, warum es so wichtig ist.
Und es gab ja auch so Stimmen, die gesagt haben, dass der Film so wahnsinnig physisch ist, weil man eben das spürt, wie der Film physisch quasi bearbeitet worden ist. Und sie haben gesagt, auch die Malerei spielt bei ihm eine große Rolle. Er hat ja immer gesagt, es geht ihm um Bilder und wie Bilder funktionieren. Wie bringt er das zusammen in der Film, im Film und in der Malerei, diese Auseinandersetzung mit dem Bild?
Ich glaube, bei ihm geht es viel um Abstraktion, um Wahrnehmung. Und so wie durch seine abstrakte Malerei und auch durch sein tiefes Kenntnis von Kunstgeschichte und Filmgeschichte setzt er sich mit der Abstraktionsmöglichkeiten von bildlicher Darstellung. Aber zugleich hat Wilhelm Hein eine sehr starke Interesse für Populärkultur. Ja. Und er verbindet dann diese abstrakte Elemente mit Ausschnitte aus Hollywood-Film-Trailers, mit so spielerische Performance-Elemente. Und so seine Filme haben eine Vielfalt an Mittel. Man sieht, wenn man will, so eine ganze Filmgeschichte in einem einzigen Film von Wilhelm Hein. Aber was mich auch wichtig ist, sorry zu unterbrechen, was mir auch wichtig ist zu erwähnen, ist, für Wilhelm Hein ging es nie um Film an sich. Es ging um eine Filmkultur und vor allem eine Underground-Filmkultur, was er als subversive Underground-Filmkultur gegen Commerce, gegen Kommerzialisierung, und er forderte jüngere Menschen auf, auch nicht zu warten auf große Budgets, auf Gelegenheiten von Kuratoren in ihrer Arbeit zu machen, sondern in besetzte Häuser, in Clubs, wo sie sind, einfach was zu machen, zu arbeiten und eine große kulturelle Szene rund um das künstlerische Schaffen zu etablieren. Und das ist etwas, was viele von uns fehlen wird, ist seine unglaubliche Begeisterung und seine Begeisterungsfähigkeit, wie er junge Menschen so pädagogisch fast beigebracht haben, sich selber zu trauen, um neue künstlerische Wege zu gehen.
Da klingt es vielleicht auch schon ein bisschen durch. Sie haben ihn auch persönlich gekannt, schon lange. Sie haben viel Zeit auch mit ihm verbracht. Wie haben Sie ihn denn persönlich erlebt? Immer als diesen begeisterten Filmemacher, der die anderen ansteckt? Oder ja, was war er für ein Mensch?
Ja, ich will auch nicht überromantisch sein. Ja. Ich glaube, Wilhelm hätte das nicht gemocht und das wäre ihm nicht treu. Er war auch ein sehr komplizierter Mensch.
Ja.
Wir haben manchmal sehr intensiv gestritten. Wir sprachen miteinander nicht für Jahre. Der hat Vorträge von mir protestiert, weil er dachte, ich war zu irgendwie kommerziell oder aus Akademiker zu wissenschaftlich. Mhm. Aber das habe ich ihm geschenkt, weil ich er war so eine Seltenheit in einer Welt, wo es geht nur um Commerce, nur um Profitieren von seiner Kunst. Und für ihn war es so wichtig, dass Kunst lebt und dass Menschen begeistert sind, irgendwie neue Ausdrucksformen zu finden und neue Orten zu finden, wo man mit anderen sozial dafür leben kann. Und so Wilhelm Hein für alle seine, wenn man will, Härte und Konsequenz in sein Leben im Underground, war er auch ein unglaublich herzlicher Mensch, könnte ein sehr unterstützender Mensch von vor allem jüngere KünstlerInnen jeglicher Art. Und der wird mir persönlich sehr, sehr fehlen.
Das sagt der Professor für Filmwissenschaft Marc Siegel von der Uni Mainz, der sich schon lange mit dem deutschen Experimentalfilm befasst und der sich auch viel mit den Filmen von Wilhelm Hein auseinandergesetzt hat und ihn auch persönlich gekannt hat. Einer der wichtigsten deutschen Experimentalfilmer, der jetzt gestorben ist im Alter von 85 Jahren. Vielen herzlichen Dank für Ihre Perspektive auf Wilhelm Hein, Herr Siegel. Fotoautomaten, in die man sich reinsetzen kann, wo man den Vorhang zuziehen kann und dann auf den Auslöser drückt und dann werden die Fotos ausgedruckt. Das kennen wahrscheinlich alle, weil diese Fotoautomaten, die werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. Mittlerweile sind das meistens digitale Kameras, die da drin sind, auch wenn die Kabinen vielleicht auf alt gemacht sind. Früher waren das analoge Kameras, wo die Bilder noch richtig nach Chemie gerochen haben, wenn die rausgekommen sind. Wurden ja auch gerne für die Kunst genutzt, von Andy Warhol zum Beispiel, von Cindy Sherman, von Francis Bacon. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum es bis heute Menschen gibt, die diese alten analogen Fotoautomaten am Leben halten. In London zum Beispiel, da gibt es ein ganzes Kollektiv, das sich diesen alten Fotobooths widmet, das Autofotokollektiv. Und warum die weiterhin an diesen analogen Fotokabinen festhalten und warum die sogar Kurse dazu an der Uni geben, unser London-Reporter Robert Rotefer hat dieses Kollektiv getroffen.
Okay, folks, it's 3 o'clock, so we're gonna go ahead.
Im University College of London bekommt eine Klasse des Fachs Media Studies einen Gastvortrag zu hören.
Professor in Political Science at LSE, but also runs an analog photo booth network in London.
Wie die Kursleiterin erklärt, unterrichtet Raphael Hortala-Valve in seinem Hauptberuf Politologie an der benachbarten London School of Economics. Aber heute spricht er hier als Gründer eines Londoner Netzwerks analoger Fotoautomaten.
Is an invention by a Jewish Siberian migrant to the US, Anatol Josepho.
Hortala-Valve erzählt die Geschichte des 1925 in New York, zunächst in der proletarischen Bronx, dann an erster Adresse am Times Square aufgestellten Prototyps der Fotokabine, entwickelt von einem jüdisch-sibirischen Einwanderer namens Anatol Josepho. Ein augenblicklicher Publikumsschlager, für den 1925 Tausende Schlange standen. Josepho konnte sein Patent um die damals wirklich sagenhafte Summe von 1 Million Dollar verkaufen. Seine Erfindung basierte auf direkt belichtetem Fotopapier, das von einem elektrisch betriebenen Mechanismus in verschiedene chemische Flüssigkeiten getaucht wird. Diese Technologie hielt sich bis zum Siegeszug der digitalen Fotografie um die Jahrtausendwende. Einerseits war der Automat dabei ein Instrument staatlicher Kontrolle als Erzeuger normierter Passfotos, andererseits, wie Hortala-Valve erklärt, auch eine Art Safe Space, zum Beispiel für gleichgeschlechtliche oder ethnisch gemischte Paare, die von vermeintlich ehrenhaften Fotografen abgelehnt wurden.
It's a safe space. There would be photographers that wouldn't take pictures of gay couples, pictures of interracial couples.
Der aus Barcelona stammende Uni-Dozent verfiel dem analogen Fotoautomaten selbst im Jahre 2009, als übrigens auch dieser Song Photo Booth von den Friendly Fires erschien. Aus einem einzelnen Automaten, den er für die Hochzeit eines Freundes organisieren wollte, wurde bald eine ganze Sammlung, betrieben von einem 6-köpfigen Kollektiv namens Autofoto an 14 verschiedenen Londoner Standorten. Wie Hortala-Valve mir nach dem Vortrag im Pub nebenan erklärt, hat diese geografische Beschränkung praktische Gründe.
Ich muss meine Automaten mit dem Fahrrad erreichen können. Die brauchen 2x die Woche Pflege wegen der Verschleißteile. Es ist kein Geschäft für mich, sondern eher ein Kunstgewerbe.
Eine altruistische Motivation hinter dieser aufwendigen Nebenbeschäftigung ist die Erhaltung der Automaten als künstlerisches Werkzeug für andere.
Wenn eine Künstlerin oder ein Künstler meine Fotos verwenden will, erteile ich 50% Discount. Denn ein Teil meines Projekts ist auch, das Medium für künftige Generationen zu erhalten.
Fragt sich bloß, ob diese künftigen Generationen dieses alte Medium auch wirklich wollen. Raphael Hortala-Valve ist sich dessen sicher.
Die Leute, die meine Automaten verwenden, sind hauptsächlich Frauen aus der Gen Z, der Generation Z. Und Paare, weil die Frauen die Männer mit in die Kabine zerren. Für diese Generation geht es nicht um Nostalgie. Für sie ist das Analoge neu. Sie sind von ihren vielen iPhone-Bildern gelangweilt. Wir haben so viele Optionen, aber sie wollen die Freiheit, keine Wahl zu haben. Die Maschine gibt ihnen 4 Blitze in 18 Sekunden und Schluss.
Und das Beste am analogen Fotoautomaten? Von jedem Bild gibt es nur ein Exemplar. Kein Negativ und keine Daten in der Cloud, die irgendjemand sonst erreichen könnte. Und das bedeutet heute tatsächlich die ultimative Freiheit.
Ja, gibt natürlich mehrere Gründe, warum diese alten analogen Fotoautomaten bis heute Menschen faszinieren. Robert Rothhofer aus London, wo diese Kabinen eben heute wieder zu finden sind, 100 Jahre nach ihrer Erfindung.